Jesus Christus ist der Herr. Er ist der König. Er ist der Retter. Durch ihn ist alles geschaffen. Er steht im Zentrum des Universums. Alles dreht sich um ihn. Und wenn wir die Gemeinde sind, die wir sein sollen nach Gottes Willen, dann steht er im Zentrum der Gemeinde. Und alles in dieser Gemeinde dreht sich um ihn. Man kann das weiterführen. Wenn wir die Menschen sind, die wir sein sollen, dann ist Jesus Christus die Mitte unseres Lebens. Wir drehen uns um ihn. Amen. Ist jemand da? Ja. Um Christus dreht sich auch der Apostel Paulus sowieso und ganz besonders im Kolosserbrief. Wir haben eine Reihe durch den Kolosserbrief gestartet im Januar, hatten im Februar komplett Pause aus verschiedenen Gründen. Mancher fragte sich vielleicht schon, wo der Brief geblieben ist. Wir machen nun weiter und auch relativ konstant jetzt die nächsten Wochen. Im Kolosserbrief wird uns die Schönheit und die Größe und die Erhabenheit und der Reichtum von Jesus Christus so vor Augen gemalt wie kaum irgendwo anders. Und das ist auch mein Anliegen, heute in dieser Predigt das zu tun. Denn letzte Woche eine Predigt, die war viel stärker argumentativ, auf Argumenten basiert. Heute möchte ich eher mit euch das betrachten, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und mein Gebet ist dabei, das hatte ich am Anfang der Reihe auch schon gesagt, dass Gott uns eine tiefere Offenbarung davon schenkt, wer er ist, wer Christus ist und wer er sein will für uns. So wie Paulus das im Epheserbrief betet, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und auch im Kolosserbrief betet er, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und ich möchte einen Abschnitt lesen. Ich habe einen Teil davon vorhin in der Lobpreiszeit auch schon mal proklamiert. Und es lohnt sich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, den mitzulesen, weil wir ein bisschen gründlicher heute durch den Text durchgehen wollen. Kolosser 1 ab Vers 15 bis Vers 23. Das ist so ein Text, wo man fast über jedes Wort eine eigene Predigt halten könnte. Und ich werde versuchen, mich ein bisschen im Zaum zu halten. Aber nur ein bisschen. Paulus schreibt, er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stellte. Wenn ihr nur bleibt fest im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und Herr, wir beten, dass du uns klar vor Augen stehst in deiner Schönheit und in deiner Größe. Rede du zu uns. Amen. Paulus malt uns Christus vor Augen. Man könnte auch sagen, er singt. Die Verse 15 bis 20, also es geht dann danach weiter mit dem auch euch und so, aber vorher der Teil wird oft als Christus-Hymnus bezeichnet, als ein altes Anbetungslied, das Christus verherrlicht. Und man streitet sich drüber, ob Paulus das selber geschrieben hat oder ob er da ein Lied, was es schon gab, übernommen hat und vielleicht ein bisschen angepasst hat. Das ist eigentlich jetzt auch egal. Es ist ein Lied mit 2 Strophen, 15, Vers 15 bis 17. Da geht es darum, Christus ist der Erste in der Schöpfung. Und dann die Verse 18 bis 20. Christus ist der Erste in der Erlösung. Schöpfung und Erlösung. Und Paulus bleibt ungern in solchen, in irgendwelchen höheren Sphären hängen. Und deshalb bricht er das in den Versen 21, 22, 23 nochmal für uns herunter. Und ich überschreibe das: Christus ist der Erste für deine Rettung. Also, Jesus Christus ist der Erste in der Schöpfung. Damit geht es hier los. Viele Menschen finden Jesus gut, respektieren ihn irgendwie so als guten Lehrer, als Aktivisten, als Visionär oder dergleichen. Im Islam, im Koran wird Jesus sogar als ein Wort von Gott bezeichnet, als von einer Jungfrau geboren. Und viele, viele gute Dinge werden über ihn gesagt, die alle richtig sind. Aber Jesus auf all diese Dinge zu beschränken, das geht nicht mit dem zusammen, was wir in der Bibel lesen. Und was wir auch hier in diesen Versen, in diesem Hymnus lesen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Damit geht es los. Und wir können sagen, ja, jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Oder nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, heißt es im Schöpfungsbericht. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Aber nur von Jesus Christus heißt es, er ist das Ebenbild Gottes. Er ist die sichtbare Seite eines unsichtbaren Gottes, könnte man sagen. Er offenbart uns in Vollkommenheit, wie Gott ist. Wenn du philosophisch mit jemandem diskutierst, würde er sagen, ja, wenn es Gott gibt, dann kann sowieso keiner was über ihn aussagen, weil wenn er so groß und so ewig und unendlich ist, wie will man dann irgendwelche Aussagen über ihn machen? Und theoretisch wäre das genau richtig, wenn nicht Gott Mensch geworden wäre in Jesus Christus. Wenn nicht Gott uns sein Angesicht gezeigt hätte in Jesus Christus. Und wenn Jesus nicht gesagt hätte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt eben nicht, der sieht etwas vom Vater. Ich hoffe, dass in meinem Handeln ein bisschen was von Gott sichtbar wird oder so. Sondern wer mich sieht, der, wenn du wissen willst, wie Gott aussieht, guck mich an. Irgendein Mensch, irgendein guter Lehrer, der sowas behaupten würde, der wäre spätestens ab dem Zeitpunkt kein guter Lehrer mehr, sondern größenwahnsinnig. Aber Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist nicht der zuerst Geschaffene. Also das sagen zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Sagen, ja, Jesus hat einen Ehrenplatz, der war vor allen anderen, aber er wurde eben als Erster geschaffen von Gott. Und er ist nicht Gott. Das ist eine alte Irrlehre, die gab es schon im 3. Jahrhundert und ist eben heute immer noch bei manchen beliebt. Aber der Vers 16 sagt, durch ihn, zu ihm, in ihm ist alles geschaffen. Das heißt, er steht außerhalb der Schöpfung. Er ist nicht ein Teil der Schöpfung. Alles ist geschaffen durch Jesus Christus. Er selbst ist Sohn Gottes in Ewigkeit. Und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist hat er das Universum geschaffen. So interessant, in 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Und man fragt sich so ein bisschen, wer ist dieses uns? Warum wir? Mit wem redet er eigentlich, wenn noch nichts gemacht ist? Und da heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und hier lesen wir, durch Christus ist alles geschaffen. Also der dreieinige Gott wirkt zusammen in der Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Christus, durch ihn, zu ihm ist alles geschaffen. Er ist vor allem, das heißt zeitlich und das heißt auch von seiner Autorität, von seiner Position. Er ist der König über alles. Und es besteht alles in ihm. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das auf uns wirken lassen, mit wem wir es zu tun haben. Es ist gut, wenn wir die menschliche Seite Jesu immer wieder entdecken. Und da können wir in den Evangelien lesen, da gibt es gute Bücher und da geht es darum, wie Jesus durch die staubigen Straßen Judäas und Galiläas gegangen ist. Aber dieser Christus, er, der die Aussätzigen angerührt hat, der barmherzige Worte mit der Ehebrecherin sprach, er, der die Ausgestoßenen angenommen hat, der sich verspotten, geißeln und martern ließ, das ist der, durch den alles im Universum geschaffen ist. Er ist derselbe. Es ist unfassbar. Die Hände, die dort ans Holz genagelt wurden, sind die Hände, die ebenso die Planeten in ihrer Umlaufbahn halten wie Elektronen in ihrer Umlaufbahn. Alles besteht in ihm. Das heißt, er hat nicht nur am Anfang irgendwann die Welt geschaffen und dann sich selbst überlassen, sondern er hält sie zusammen. Wenn er seine Zuwendung abziehen würde, würde hier in Bruchteilen von Sekunden alles auseinanderfliegen. Und das kann man nicht verstehen. Und unsere Reaktion darauf sollen nicht irgendwelche theoretischen Modelle sein. Ich glaube, die angemessene Reaktion darauf ist, dass wir diesen wunderbaren Herrn anbeten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Paulus schreibt dieser Gemeinde in Kolosse, in Kleinasien, weil er gehört hatte, dass da bestimmte Irrlehren sich breit gemacht hatten. Und da gab es neue religiöse Bewegungen, von denen sie sich beeindrucken ließen. Und da ging es sehr stark darum, Engel zu verehren, irgendwelche geistigen Mächte zu verehren. Und ist ja heute auch populär, ja, dein Engel, du hast deinen persönlichen Engel und den musst du kennenlernen. Und die Engel sind so wichtig, dass der die Engel schickt, denen die Engel dienen, überhaupt nicht mehr vorkommt. Und das war offensichtlich auch die Gefahr bei den Kolossern. Und da hatten sie vielleicht auch Angst vor bösen Engeln, vor Dämonen. Sagt also, ja, welche Seite gewinnt am Ende? Wer weiß. Und Paulus sagt, in Christus ist alles geschaffen. Die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt. Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Nicht alle Mächte suchen Gottes Willen, aber alle sind von ihm geschaffen. Selbst die gefallenen Engel, die ja irgendwann mal nicht gefallen waren, hat er geschaffen. Und sie sind alle in seiner Hand. Das heißt, hier ist nicht ein Kampf Dunkelheit gegen Licht 50-50 und man weiß noch nicht genau, wie die Sache ausgehen wird, sondern hier ist ein mächtiger König, der sein Universum trägt und zu seinem guten Ziel führt. Und alles ist in seiner Hand. Und wir lassen uns heute vielleicht auch beeindrucken von Mächten in dieser Welt. Vielleicht sind das geistliche Mächte, vielleicht sind das neue Weltreligionen, die sich ausbreiten. Vielleicht sind das Mächte in Wirtschaft, Finanz, Politik, andere Weltanschauungen. Und wir nehmen uns selbst als Kinder Gottes wahr in so einer Minderheitsposition. Sagen, ja, wir sind hier noch so der letzte Rest von denen, die noch irgendwie fromm sind und die noch bestimmte Dinge glauben, die in der Bibel stehen. Und vielleicht lassen wir uns einschüchtern. Aber Jesus Christus, ihr Lieben, Jesus Christus ist nicht ein kleiner Anbieter auf dem Markt. So der kleine Bioladen neben den riesen Lebensmittelkonzernen oder so, der sich kaum behaupten kann. Man sagt, es wäre ja schön, wenn der gewinnen würde, aber wer weiß, ja? Am Ende gewinnt doch Gaddafi oder so. Jesus Christus ist nie in einer Minderheitsposition, wenn es um seine Macht geht. Solange als er auf der Erde war, war er in der Minderheitsposition. Ja, er wurde abgelehnt. Und das wird seinen Nachfolgern oft auch so gehen. Aber er ist Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt. Und er sagt uns in seinem Wort, im ersten Johannesbrief, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das heißt, du und Gott, ihr seid immer in der Mehrheit. Jesus Christus ist der Schöpfer und er ist der Erhalter. Er kümmert sich heute um seine Schöpfung und wirkt weiter in ihr. Und er ist auch der Mittelpunkt und das Ziel der Schöpfung. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen oder auf ihn hin geschaffen. diese Welt existiert nicht einfach so vor sich hin und dümpelt so und irgendwann geht sie halt kaputt oder keine Ahnung, gibt's einen neuen Urknall und ein neues Universum. Und wir sind auch nicht nur hier, um irgendwie uns die Zeit zu vertreiben, sondern alles ist zu ihm hin, zu Christus hin geschaffen. Wir sind hier, um ihm zu dienen, um ihn zu verherrlichen. Das ist nicht irgendwas, was wir uns mit 12 oder mit 16 oder mit 36 überlegt haben, dass wir das jetzt mal machen. Vielleicht auch. Aber das ist das, wozu Gott uns geschaffen hat, wozu er uns berufen hat, bevor er die Welt gemacht hat. Und ich glaube, wir haben auch einen Grund dazu, ihn anzubeten und zu verherrlichen, nebenbei gesagt. Und ganz praktische Folge aus all dem ist diese einfache Frage, die vielleicht klingt, kommt sie dir zu einfach vor. Aber ich glaube, manchmal ist die Wahrheit einfach. Wenn die Mächte dieser Welt dich bedrücken in irgendeiner Weise, dann ist die Frage, wie groß sind diese Mächte? Und dann ist die Frage, wie groß ist Jesus Christus? Ja, er ist der Herr. Wie groß sind deine Probleme? Ich will deine Probleme überhaupt nicht runterspielen und bagatellisieren. Damit tut man niemandem Dienst, zu sagen, ach, heile, heile Gänschen, wird schon wieder. Aber wie groß sind deine Probleme? Und sie können kolossal sein. Ja, Rache, da ist jemand ermordet worden und du sinnst auf Rache. Wie groß ist deine Not und wie groß ist Christus? Wie groß ist deine Sünde? Und wie groß ist Christus? Er ist der Herr, er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter. Er ist der Erste in der Schöpfung. Das Zweite, Jesus Christus ist der Erste in der Erlösung. Und es ist interessant, wenn wir diesen Text lesen, vielleicht seid ihr da an der gleichen Stelle gestolpert wie ich. Er hat niemals alles geschaffen, alles ist durch ihn und zu ihm und wir sind in so kosmischen Dimensionen. Und dann geht es in Vers 18 plötzlich weiter, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und man kann darüber stolpern und denken, huch, irgendwie ist das jetzt ein anderes Kapitel in der Theologie oder so. Plötzlich geht's um die Gemeinde. Plötzlich geht's um unsere kleine Welt, könnten wir denken. Gemeinde meint hier natürlich nicht diese kleine Truppe, die hier versammelt ist und nicht ausschließlich oder eine bestimmte Kirche, sondern die große weltweite Gemeinde von allen, die Jesus Christus anrufen. Durch alle Erdteile, durch alle Jahrhunderte, durch alle Konfessionen hindurch. Und wieder, es ist, glaube ich, Gott schenkt uns neue Augen. Wenn wir verzagt sind an dem, was alles nicht so recht läuft, bei uns selbst oder in der Gemeinde oder in der christlichen Szene in unserem Land, dann ist es schon mal gut zu sehen, wie sieht Gottes Gemeinde wirklich aus. Wir sehen irgendwie die komische umgebaute Disco oder wir sehen die seltsamen Leute, die sich als Christen in der Öffentlichkeit bewegen und manchmal mehr kaputt machen als aufbauen oder wir sehen uns selbst, wo wir es wieder irgendwo vergeigt haben. Und Gottes Gemeinde ist ein gewaltiger Organismus, der die Welt umspannt und der rasant wächst. Und das Haupt dieses Organismus, dieses Leibes, wie die Bibel sagt, ist Jesus Christus selbst. Der Christus, von dem wir eben gehört haben. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der Mächtige und Gewaltige. Das heißt, in dieser Welt ist die Kirche Jesu Christi nicht so ärmlich, erbärmlich, wie sie vielleicht manchmal aussieht oder wie ihre Vertreter sich manchmal aufführen, denn sie ist Kirche Jesu Christi. Und das gibt ihr auch eine Würde. Und ich staune immer, ein Punkt, wo ich es immer wieder sehe, ist, welch große Angst mächtige Menschen vor der Kirche Jesu Christi haben, vor dem Evangelium haben. Wenn du mal siehst, wie in vielen Ländern, welche Anstrengungen unternommen werden, um zu verhindern, dass Menschen an Bibeln kommen. Da sind irgendwo 5 Hansel, die sich irgendwo im Keller zum Beten treffen und dann kommt da so ein SWAT-Team und hebt das aus, als wären da Terroristen am Werk. Und für mich zeigt das eine tiefe geistliche Wahrheit, dass manchmal diese Machthaber mehr verstehen als wir davon, was für eine Kraft im Evangelium liegt. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und das heißt auch für uns innerhalb der Gemeinde, dass wir uns daran erinnern, wir sind nicht einfach eine Interessenvereinigung religiös veranlagter Menschen, die sich halt wegen gemeinsamer Ziele irgendwie zusammentun. Wir sind auch kein Jesus-Fanclub, sondern wir sind die Kirche Jesu Christi, gemeinsam mit allen, die ihn anrufen. Und er selbst, der Schöpfer, der Erhalter des Universums, ist der Herr, ist der Chef hier. Er selbst hat hier das Sagen. Und dann ist es nicht eine akademische Übung, nach seinem Willen zu fragen. Dann ist es nicht so relevant, wie du dir das vorgestellt hast, wie es hier sein könnte oder wie ich mir das vorgestellt habe. Oder was uns persönlich jetzt mal wichtig wäre. Wir wollen ja aufeinander hören und gut kommunizieren und alles klar. Aber entscheidend ist, was ist Jesus Christus wichtig? Er ist der Herr der Gemeinde. Er hat das erste und das letzte Wort. Und was schenkt Jesus uns denn als seiner Gemeinde? Er ist das Haupt, heißt es in Vers 18, und dann, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Gott schreibt eine Geschichte mit seiner Menschheit und die geht über mehrere Stationen, von der Schöpfung, über den Fall, die Rebellion gegen Gott, die Entfremdung von Gott, die da geschehen ist, hin zu einer Neuschöpfung, über Kreuz und Auferstehung Jesu. Das heißt, Gottes Ziel ist, und wenn wir von Erlösung reden, dann geht es nicht nur darum, dass dein böser Gedanke, den du gestern hattest, über irgendjemanden dir vergeben wird. So kostbar wie das ist. Oder dass du in den Himmel kommst, wenn du stirbst. So wunderbar wie das ist. Sondern Gottes Ziel ist es, diese ganze Schöpfung zu erneuern und zu erlösen. Und im Römerbrief ist davon die Rede, dass alle Kreatur, die ganze Schöpfung seufzt und, wie es da heißt, sich sehnt danach, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das heißt, dass diese vollkommene Neuschöpfung geschieht. Dass das, was dass Gott es ganz neu macht, wie es geschehen wird am Ende der Zeit. Also am Ende der Zeit geht nicht einfach, wird alles kaputt gemacht und wir kommen in den Himmel und schweben da als Geister rum, sondern die Bibel spricht von einem neuen Himmel, einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und mit dieser Neuschöpfung fängt Gott nicht irgendwann in der Zukunft an, sondern damit hat er angefangen, in Jesus Christus. Er ist der Erste, wie es hier heißt, er ist der Anfang. Er ist gestorben für unsere Sünden und dann ist er von den Toten auferstanden. Und diese Auferstehung war nicht noch eine Auferweckung, wie bei Tabitha und bei Lazarus und bei der Tochter des Jairus und wie sie alle heißen, die dann eben wieder auferweckt wurden und dann 10, 20, 30, 50 Jahre später wieder gestorben sind. Mag man in der Situation nicht drüber nachdenken, aber die mussten sogar zweimal sterben. Gar nicht so beneidenswert. Aber Jesus Christus ist einen anderen Weg gegangen. Er, wie es im 2. Timotheusbrief heißt, er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Er ist der Erste, der zu diesem neuen unvergänglichen Wesen auferstanden ist, zu einem neuen Leben, zu einer neuen Schöpfung. Er ist eine gegenständliche Schöpfung, er hat einen Körper. Wir werden auch einen Körper haben in der Herrlichkeit. Aber er wird ganz anders sein, er wird verherrlicht sein. Und wir und die ganze Schöpfung werden auf diesem Weg folgen. Und werden diesen Tag erleben, wo wir verherrlicht werden vor Christus, zu seiner Ehre. Und wie ist das möglich geworden? Und das sind Dinge, die euch vertraut sind, den meisten von euch, aber lasst uns sie in diesem Zusammenhang von diesem Anbetungslied von Paulus hier sehen. Jesus Christus, das Ebenbild Gottes, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, wie es hier in Vers 19 heißt und auch in Kapitel 2 vom Kolosserbrief, da heißt es dann, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott selbst, nicht ein bisschen von Gott, sondern Christus. Er ist nicht nur ein Diener Gottes, ein Bote Gottes, ein Wesen aus der Nähe Gottes, sondern er ist Gott selbst in Ewigkeit. In Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dieser Christus, Gott der Sohn, hat menschliche Natur angenommen, hat menschliches Leiden auf sich genommen und hat nicht nur so getan, so wie so ein Halbgott, der sich ein bisschen verkleidet, sondern er hat am Kreuz sein Blut vergossen. Und er hat den Zorn Gottes über deine Sünde und meine Sünde und die gesamte gesammelte Ungerechtigkeit dieser Welt auf sich gezogen. Und die Strafe für meine Schuld und deine Schuld lag auf ihm. Er starb, der Gerechte für die Ungerechten, damit wir Frieden haben mit Gott, damit alles mit Gott versöhnt wird. Diese gesamte Neuschöpfung die den Kosmos umfasst. Das heißt nicht, dass jeder in den Himmel kommt, wenn sie heißt, dass alles versöhnt wird. Aber das heißt, dass Gottes Plan nicht ist, ein paar Leute sich rauszupflücken und den Rest vor die Hunde gehen zu lassen, sondern dass er diese gesamte Schöpfung erneuert. Das Kreuz, eigentlich ein schreckliches Mordinstrument, wird für uns zum größten Hoffnungszeichen in allen Nöten, mit denen wir konfrontiert werden. Wer war das? Das war jetzt neulich bei dem Studientag. Ein englischer Theologe, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Der hat jemanden zitiert. Der wurde gefragt, ob er Optimist oder Pessimist sei. Und seine Antwort war nein. Ich finde es immer gut, wenn man so eine Alternativfrage gestellt kriegt. Nein, aber Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Es geht da nicht darum, was deine Lebenseinstellung ist. Es gibt Leute, die sagen, ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung oder gibt es diese ganzen Sprüche. Aber das ist, da gibt's verschiedene Philosophien. Aber das Entscheidende ist nicht, wie du dich fühlst über die Zukunft. Das Entscheidende ist, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das kann deine ganz konkrete Hoffnung sein in jeder Notsituation. Du sagst ja, und selbst wenn diese Not bleibt, selbst wenn diese Krankheit nicht weggeht, selbst wenn dieser Konflikt nicht gelöst wird, ist das nicht das Letzte. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen, ein Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Er, der Vollkommene, gab sich hin für mich und für dich. Jesus Christus ist der Erste in der Erlösung. Halleluja, irgendjemand? Ja, zum Schluss, Jesus Christus, der Erste für deine Rettung. Diese Botschaft von Paulus, die schwebt nicht irgendwo hoch oben und weit weg, so zum Meditieren und dann macht man wieder sein normales Tagesgeschäft, sondern sie wird sehr konkret und deshalb kann sie frohe Botschaft werden, weil sie uns direkt anspricht. Und deshalb spricht uns Paulus auch direkt an. Man kann sich ja so einen Psalm anhören und das schön finden und dann wird er persönlich. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt. Ihr wart einst fremd, feindlich gesinnt. Woher weiß Paulus das? Er kennt die Gemeinde in Kolosse ja gar nicht. Er war noch nie da. Aber dieser Vers beschreibt den Zustand von jedem Menschen, der ohne Gott lebt. Der ohne Christus lebt, muss ich genauer sagen. Wir sind entfremdet von Gott. Das ist das Erbe aus dem Garten. Das Erbe von dem Fall der ersten Menschen, unserer ersten Eltern. Da ist eine Distanz. Selbst wenn man da sich Gedanken macht über Gott, wenn man sagt, ja, irgendwas wird es da geben, mag sein, ist da eine Fremdheit, ist da eine Distanz, die wir von unserer Seite nicht überbrücken können, niemals. Aber es ist nicht nur diese Fremdheit, sondern Paulus sagt, da ist eine Feindschaft, eine feindliche Gesinnung Gott gegenüber. Und es wird vielleicht mancher von sich weisen und sagen, nö, ach, ich war eigentlich immer ganz positiv der Religion gegenüber eingestellt. Aber es ist Gottes Diagnose von unserem Zustand. Ich fand ein Zitat sehr spannend von Thomas Nagel, einem amerikanischen Philosoph, der sich sehr ehrlich geäußert hat. Der schreibt, ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es macht mich nervös, dass einige der intelligentesten und bestinformierten Leute, die ich kenne, Gläubige sind. Es ist nicht nur, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so funktioniert. Das finde ich erstaunlich offen. Das ist sicherlich nicht jeder Atheist, der so denkt. Ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Aber aus Gottes Sicht sind wir ohne Christus getrennt von ihm, entfremdet, feindlich. Und selbst wenn wir religiöse Menschen sind, es geht nicht nur um Atheisten. Die schärfsten Gegner von Jesus waren nicht die Leute, die gesagt haben, es gibt keinen Gott. Das gab es damals gar nicht. Also Atheismus ist eine relativ moderne Geisteskrankheit oder weiß nicht. In der Antike wäre niemand auf die Idee gekommen. Der Psalm sagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber die größten Gegner Jesu waren die Frommen. Die sich sehr nahe Gott gefühlt haben. Aber die nicht verstanden haben, dass sie in dieser Haltung der Feindschaft gegen Gott stehen. Weil sie den ablehnen, den Gott gesandt hat, um Versöhnung zu schaffen. Der Epheserbrief, der in vielen dem Kolosserbrief ähnelt, wahrscheinlich sind die zur gleichen Zeit geschrieben auch, der sagt es noch krasser, wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Wir könnten uns daraus selbst nicht befreien, heißt das. Aber Christus hat uns frei gemacht. Und das haben wir bei der letzten Kolosserpredigt schon ganz kurz angeschaut. In Vers 13 und 14 vor unserem Text sagt Paulus, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist nicht unser Verdienst, sondern sein Geschenk. Er ist der Erste bei unserer Rettung. Er gibt meinem und deinem Leben eine ganz neue Richtung. In dem Moment, wo du dieses Geschenk annimmst, da bist du in diesem Moment in Gottes Augen heilig und untadelig und makellos. Auch wenn du dich überhaupt nicht so fühlst und dein Ehemann oder deine Ehefrau vielleicht auch was anderes sagt oder dein Mitbewohner. Aber Gott rechnet dir in diesem Moment, wo du dich auf Christus berufst, seine Gerechtigkeit zu. Seine Heiligkeit, seine Untadeligkeit, wenn es dieses Wort gibt. Und das ist das, was wir Rechtfertigung nennen. Er spricht dich gerecht und dann geht es weiter, dann fängt er ein neues Leben mit dir an. Er hat dir dieses Auferstehungsleben geschenkt und da will er dich diesem ersten Christus, der dir vorangeht, immer ähnlicher machen. Das ist das, was wir Heiligung nennen. Und auch das ist sein Geschenk und nicht unsere Anstrengung. Dein Part, das sagt Paulus auch, bleib dran. Wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist die Einladung. Halt an dem fest, was er dir zusagt. Und da, wo du es nicht festhalten kannst, da komm zu deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. Und die halten für dich mit fest. Und da vertraue Jesus, dass er dich festhält. Wie Jesus zu Petrus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist sein Werk für uns. Dieser ewige, heilige, herrliche, allmächtige, sündlose Christus. Er ist gekommen, um dein Retter zu sein, um dein Freund zu sein. Und er hält dich. Und er macht alle Dinge neu. Vielleicht bist du schon lange mit ihm auf dem Weg und entdeckst neu die Größe, die Herrlichkeit, die Schönheit von Jesus. Oder vielleicht stehst du noch vor der Tür, zu sagen, ja, Jesus, ich will wirklich ganz dir gehören. Ich erkenne, wie du bist, wie groß du bist. Ich will zu dir gehören. Und dann kannst du ihm das sagen in einem ganz einfachen Gebet, so wie ich es jetzt gesagt habe. Und wir können dann gerne nachher auch nochmal reden und beten zusammen. Er will dein Retter sein, er will dein Freund sein, er hält dich, wie er das ganze Universum hält. Das ist unsere Hoffnung und das ist unser Evangelium, unsere frohe Botschaft. Amen.